Guten Morgen am Sonntag. Und ich weiß schon, warum die ganzen Trauertage im Jahr immer im November begangen werden. Weil das Wetter ist einfach so wunderbar passend dafür, so wunderbar traurig. Aber zum Glück habe ich einen strahlenden Bischof Christian Stieblein hier bei mir stehen. Halten Sie das Strahlen bitte weiter durch. Schönen guten Morgen auch Ihnen.
Danke, lieber Herr Wittke. Ja, das werde ich so lange wie möglich versuchen. Aber ein wenig ernst werde ich dann doch werden, okay. Ganz gewiss. Jetzt fangen wir erst einmal an. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Also ich verstehe das schon mit dem Strahlen, also dass Sie strahlen, dass Sie fröhlich sind, Herr Bischof. Immerhin sind Sie in der zurückliegenden Woche in den Rat der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, gewählt worden. Glückwunsch dazu.
Ja, vielen Dank.
Ich weiß, Sie selbst stellen das gar nicht so groß in den Vordergrund, aber das ist immerhin das höchste kirchliche Gremium in Deutschland. Und dass Sie jetzt da drin sind und auch Ihre Stimme damit für Berlin und Brandenburg erheben können, das finde ich schon klasse. Aber sagen Sie bitte einfach selbst was dazu, welche Aufgaben so ein Rat überhaupt hat.
Naja, ist so wie Sie sagen, erstmal ist es eine repräsentative Funktion. Es ist eben sozusagen das höchste Gremium der evangelischen Kirche. Vor allem würde ich sagen, hat es eine orientierende Aufgabe. Also es werden zu allen Fragen der Zeit immer wieder auch Stellungnahmen vorbereitet und abgegeben. Es gibt auch ein Stück Verantwortung, gar keine Frage, für Personal und sozusagen für das, was die evangelische Kirche in Deutschland auf dieser anderen Ebene ausmacht. Aber eines ist ja das Entscheidende, es ist ein Rat. Also es geht darum, wirklich mit Rat zu orientieren. Es geht weniger um sozusagen operative Entscheidungen. Das liegt auch daran, dass evangelische Kirche sich von unten baut. Also in den Gemeinden, in den Kirchengemeinden vor Ort. Da ist ganz Kirche. Und evangelische Kirche geht nicht von oben nach unten in irgendeiner Weise, sondern das, was in dieser Stelle geschieht, ist sozusagen ein Raten, ein Orientieren, ein Beraten und Begleiten.
Ein Empfehlen. Es geht nicht, wie heißt es so schön auf Neudeutsch, top-down, von oben nach unten wird da nichts.
Das ist nicht evangelische Kirche.
Anbefohlen. Okay, danke. Ich fand es schön, letzte Woche ist das Festival of Lights to Go gefeiert worden. Sehr das schön. Festival of Lights to Go, nämlich sehr das schön. Martinsfest mit den Laternenumzügen von groß und vor allem klein. Sie heißen, Herr Bischof, mit zweitem Vornamen Martin. Hm. Wie intensiv fühlen Sie sich deshalb mit dieser Geschichte verbunden? Weil ich vermute mal, dass Ihre Eltern den heiligen Sankt Martin bei der Namensgebung an den gedacht haben und nicht an Dean Martin oder Martin Scorsese.
Ja, sehr schön. Also Sie haben wohl an Martin Luther gedacht, meine Eltern. Ich habe jedenfalls am Tag nach dem Reformationstag Geburtstag. Aber Martin Luther, muss man jetzt mal sagen, heißt natürlich auch Martin nach dem heiligen Martin, weil er am Martinstag getauft worden ist, am 11. November. Mhm. Geboren wurde Martin Luther am 10. November und das war damals noch so, gleich am nächsten Tag wurde getauft. Das war der Martinstag und also kam der Name Martin. Am Ende hängt irgendwie doch alles mit allem zusammen und zum Glück hängt eben ganz viel mit dieser fantastischen Geschichte von dem heiligen Martin zusammen, der seinen Mantel teilt mit dem Armen, mit dem Bettler, den er vor dem Stadttor trifft, als er war ja Offizier, sozusagen beim Militär, als er wieder zurück in die Stadt reitet und dort diesen Bettler sitzen sieht und dann seinen Mantel, diesen Überhang, den er damals als römischer Offizier hatte, sozusagen mit dem Mann teilt und dann nachts im Traum, in der nächsten Nacht, so erzählt es die Legende, begegnet Martin eben Christus mit diesem halben Mantel im Traum wieder und dann weiß er, er hat sozusagen in diesem Bedürftigen, in diesem Armen Gott getroffen, Christus begegnet und mit ihm diesen Mantel geteilt.
Ja, eine wirklich sehr schöne Geschichte und ich finde es auch eine nach wie vor sehr schöne Tradition, dass die mit den Martinsumzügen, mit den Laternenumzügen von den Familien gefeiert wird. Es ist viel passiert in der vergangenen Woche, Herr Bischof. Hurra, wir haben einen Wahltermin und der Wahlkampf ist auch schon in vollem Gange. Dafür gibt es kein Hurra von mir. Und was ist das für ein Hin und Her gewesen? Und in der kommenden Woche gibt es aber einen Tag, einen Termin, den finde ich gerade besonders passend, so passend wie lange nicht mehr. Gerade für den einen oder anderen Kopf in der Politik, vielleicht auch für beide Köpfe. Am Mittwoch ist Buß und B-Tag. Ist es sowas wie der stillste, in sich gekehrteste Tag des Jahres oder wird er noch vom Karfreitag getoppt?
Das kann ich nur schwer beantworten, was jetzt was nochmal toppt. Ich glaube schon, der Karfreitag ist nochmal der stillere Tag. Am Buß- und B-Tag geht es ja um Umkehr. Also, dass wir unseren Sinn und unser Herz neu ausrichten. Buße heißt ja bekennen, was schiefgegangen ist. Und das ist noch zu leicht formuliert. Das, wo ich andere Menschen verletzt habe, in die Irre gegangen bin, Fehler gemacht habe. Die Bibel sagt Sünde, also das, was uns von Gott trennt. Und Buße heißt, mein Herz sozusagen neu ausrichten lassen, das vor Gott bringen und dann das Herz wenden, neu auf den Weg machen. Ich glaube, das ist ein Stück Urmoment des Glaubens und das ist es individuell, aber das ist es auch gemeinschaftlich für eine Gesellschaft. Insofern ist das, was Sie sagen und fragen, da schon sehr, sehr passend. Mhm. Es geht dabei um uns alle. Man muss sich klar machen, der Bußtag als Feiertag ist mal eingerichtet worden Ende des 19. Jahrhunderts. Und war damals gedacht als Antwort auf gemeinsame, kollektive, gesellschaftliche Not und Notlagen, aha, dass sozusagen die Gesellschaft für sich in sich geht, ja, bekennt, wo sie falsch in die Irre, also wo sie in die Irre gegangen ist, wo etwas falsch gewesen ist, und sich dann neu ausrichten lässt. Und dann hat es diesen Bußtag gegeben bis 1995 als gesetzlichen Feiertag. Heute gibt es ihn als gesetzlichen Feiertag nur noch in Sachsen, aber wir als Kirchen begehen ihn natürlich für die Gesellschaft. Und ich habe schon das Gefühl, wir sind in einer Zeit, wo wir diese Neuausrichtung der Herzen, dieses Umwenden, wieder viel, viel mehr brauchen.
Gut gebrauchen könnten. Ne? Also schon ein Tag der Einkehr und auch des Durchatmens irgendwie. Okay, ja, in diesem Jahr, glaube ich, wird er nochmal besonders wahrgenommen, der Buß- und Bettag am kommenden Mittwoch. An den kommenden Sonntagen fügt sich jetzt zusammen, was zusammengehört. Unsere unterschiedlichen Zählungen der Sonntage, nämlich lange haben Sie nämlich immer nach Trinitatis gezählt und ich vor dem ersten Advent. Und jetzt heißt es bei uns beiden, es ist der vorletzte Sonntag vor dem ersten Advent. Also aber bei Ihnen ist es der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres, glaube ich. Ne? Welche Bibelstelle steht dann heute auf dem Programm?
Also Sie haben völlig recht, das ist der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres und da geht es um das Weltgericht. Das ist sozusagen die thematische Ausrichtung. Wir nehmen das Ende in den Blick, jetzt sozusagen das aus der gemeinschaftlichen, kollektiven Perspektive. Nächste Woche am letzten Sonntag des Kirchenjahres dann, indem wir über den Tod und sozusagen das Verlieren von nächsten Angehörigen nachdenken, die in die Trauer nochmal hineingehen, das Erinnern, das Gedenken derer, die bei Gott
aufgeschrieben sind. Da geht es um das Individuelle dann. Genau. Und jetzt, also das passt ja auch zum Volkstrauertag dann
so
heute.
So ist es. Okay. Und deswegen fügt sich das sehr gut zusammen zu diesem vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, wo es um das Weltgericht geht und dem Volkstrauertag, gehört im Grunde ein Text immer dazu, den werde ich auch heute lesen. Das gibt es ja so, dass wir für so bestimmte geprägte Tage etwas haben, ein biblisches Wort, das wir eigentlich mit diesem Tag immer verbinden und das wir auch jedes Jahr, finde ich jedenfalls, hören sollten. So wie an anderen Festtagen auch die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte oder die Geschichte von der Auferstehung an Ostern. So gehört zu diesem vorletzten Sonntag zum Weltgericht ein Gleichnis, eine Erzählung, die ich jetzt lesen möchte, die, glaube ich, schon so etwas ist wie eine Prägung auch für unser kollektives Gedächtnis. Das steht bei Matthäus, also Neues Testament, Matthäus 25. Kapitel. Jesus spricht, es heißt auch das Gleichnis vom großen Weltgericht. Und ich sag mal vorweg, ist ein bisschen länger.
Okay.
Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegnete meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, Ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.
Das Weltgericht, große Nummer. Jesus jetzt auch als König bezeichnet. Mir ist viel aufgefallen, so der Begriff du und dich. Wann haben wir dich? Also die sehr direkte Ansprache. Was mir diesmal, und ich weiß gar nicht, wir haben im letzten Jahr bestimmt auch darüber gesprochen, wenn Sie sagen, das ist so eine klassische Bibelstelle. Diesmal kommt mir besonders in den Sinn, fällt mir auf, es gibt eben auch den Teufel und auch die Hölle. Und ich frage mich an dieser Stelle, hat Gott, hat Jesus diese Teilung gemacht? Mhm. Also kommt die Hölle von Gott?
Ich glaube, was an dieser Stelle so deutlich wird, und deswegen mag ich den Text auch so sehr, er macht die große Ernsthaftigkeit deutlich, in der wir unser Leben und den Auftrag und den Sinn dieses Lebens erfassen und erfüllen können, aber auch, wie sehr wir ihn verfehlen können an dieser Stelle. Und das finde ich so stark. Ich meine, die fragen ja dann die, die da zur Linken bezeichnet werden, wo war das denn jetzt, dass wir, ich übersetze es meine Sprache, unser Leben verpasst haben? Wo war das denn, als wir sozusagen nicht aufgepasst haben, was eigentlich dran gewesen wäre? Wo war das denn, wo wir dich, Gott, ich übersetze mal gleich, ja, König, an dieser Stelle sozusagen steht für Gott, wo war das denn, dass wir dich, der du ja eigentlich sozusagen für uns das lebendige Leben willst, wo war das denn, dass wir daran vorbeigegangen sind, dass wir an dir, Gott, vorbeigegangen sind? Und die Antwort ist genau in dem Moment, wo ihr das, was ihr tun könnt und sollt, damit das Leben ein verbundenes Leben bleibt, wo ihr das verpasst habt. Und jetzt sage ich mal, und das ist dann schon die Hölle. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht so sehr darüber zu reden, ob es diese Hölle gibt hinterher und wie das mit der ewigen Strafe ist und was da alles steht, sondern wir müssen doch als erstes darüber reden, was mit diesem Leben jetzt ist und was das bedeutet, wenn wir in diesem Moment daran vorbeigehen und immer wieder sehen, wie für Menschen dieses Leben zur Hölle wird. Und das gilt dann eben auch für uns, wenn wir nicht erkennen, dass uns in diesen Menschen Gott begegnet. Insofern würde ich als erstes bei dieser großen Ernsthaftigkeit anfangen über die Barmherzigkeit Gottes. Und dass er, wie es so schön heißt, dass er die Hölle leer liebt und nicht voll sein lässt, sondern dann wieder uns auch genau aus dieser Not befreit und uns zum Leben und zu dieser Lebendigkeit zurückführt. Das ist, ich sage jetzt nicht eine andere Geschichte, die gehört natürlich dazu, Sie fragen ja auch danach, aber in dieser Geschichte steht im Fokus die Ernsthaftigkeit des Lebens hier und jetzt.
Auf der anderen Seite ist es das Weltgericht, nicht? Also Sie sagen, wir können das auf das Hier und Jetzt schon beziehen. Auf der anderen Seite verstehe ich unter Weltgericht, dass es um das Ende der Welt geht. Ja. Und da höre ich dann ja schon raus, auch dass es ein, oder kann rausgehört werden, dass es auch einen strafenden Gott gibt, der eben sagt so, also du hast das oder jenes nicht getan, deswegen hier ab in die Hölle.
Also in der Tat, wenn Sie diese Geschichte als Bild nehmen, dann finden Sie die ja ganz oft in den Chorräumen in der Kirche, also da vorne, wo der Altar steht, oben an die Decke gemalt, damit uns allen genau das bewusst ist, was Sie jetzt auch nochmal sagen. Du kannst dein Leben verpassen und das kann dich verfolgen bis zum Ende deines Lebens selbst, dass dir das immer deutlicher und immer stärker vor Augen steht.
Das finde ich ganz spannend, wenn ich da eine, das Ende der Welt kann also auch bezogen werden auf mein Ende in dieser Welt.
Auf jeden Fall. Ich glaube, so wie das Ende der Welt immer auch auf jeden Moment dieses Lebens bezogen werden kann, dass das jetzt schon ist. Ich meine, was wollen Sie denn dann noch tun, wenn Sie dem, der fremd gewesen ist und bei Ihnen zu Hause sein wollte oder mindestens aufgenommen werden, das verweigert haben. Da sind wir dann immer schon auch am Ende einer ganzen Welt, wenn Sie den Flüchtlingsjungen nehmen oder das Flüchtlingskind, das Flüchtlingsmädchen, das möglicherweise alleine hierher gekommen ist und indem Gott uns am Ende und schon jetzt, wir hören die Geschichte ja schon jetzt, sonst könnte man ja sagen, na dann erzählt sie auch ruhig erst am Ende, dann werden wir es ja noch sehen. Nein, die Geschichte wird ja jetzt erzählt, damit wir das jetzt begreifen, dass wir in diesen Menschen Gott antreffen. Und das ist jetzt nichts, was irgendwie noch dazu kommt in der Bibel, sondern wenn wir die Geschichte von Jesus nehmen, die am Anfang eine Flüchtlingsgeschichte ist, wir werden das demnächst ja auch wieder hören, wenn wir dann im Advent und Weihnachten sind. Also das gehört ja immer schon jetzt dazu. Und das ist der Witz. Jetzt erzählt Jesus dieses Gleichnis, damit wir jetzt, wir sind auch Bußtag, damit wir jetzt das Leben ändern.
Kann man sagen, das Ende ist jetzt oder der Anfang ist jetzt oder beides?
Beides. Immer ist beides, weil ja, wir sind ja heute sehr beim Bußtag dabei, weil in der Umkehr und in diesem Erkennen, wo es falsch gewesen ist, immer schon das Neue wohnt.
Ich muss ja sagen, ich habe so ein Glück, dass ich irgendwie so viel inneren Sonnenschein mitbekommen habe, dass mich selbst lange, trübe, wolkenverhangene und dunkle Tage im Herbst nicht wirklich aus der Kurve hauen. Aber trotzdem mag ich Sonne, Licht und Glanz deutlich lieber und finde es schöner. Aber ich denke gerade im Herbst auch immer sehr an die Menschen, bei denen sich die Wolken nicht nur am Himmel befinden, sondern vor allem im Kopf und im Herzen und auf der Seele liegen. Die haben es bei diesen Wetterbedingungen nochmal schwieriger als eh schon. Wir kommen zur Fürbitte, Herr Bischof.
Gott, wir danken dir für das Licht. Du bist das Licht. Auch in der Dunkelheit, gerade in der Dunkelheit, bist du das Licht. Lass Dunkel nicht dunkel bleiben. Wir bitten dich für alle, die kein Licht in ihrem Leben finden, weil sie einen Menschen verloren haben. Gehe mit durch alle Traurigkeit, Gott. Und für die, die kein Ziel, keinen Sinn sehen, alles grau, lass es hell werden, Gott, dass sich in einer Aufgabe das Leben neu entfaltet. Und für uns, Gott, die wir dein Licht brauchen, bitten wir, weil das Leben doch bunt ist, weil das Herz, weil unser Herz dein Strahlen sucht, das uns begegnet im Strahlen der anderen. Wenn der Hungrige was zu essen hat, wenn die Geflüchtete ein Dach, ein Kissen, dann bist du da, dein Licht in uns. Amen.
Amen. Ich bin als Morgenmoderator immer schon sehr früh morgens in der Woche unterwegs und letzte Woche wurde ich morgens an die Tauffeste im Sommer erinnert, Herr Bischof. Also ich musste irgendwie dran denken. Ich glaube durch den Nebel, also so im Sommer, da muss man noch so richtig Wasser über den Kopf kippen oder schütten oder träufeln bei der Taufe. Und der Nebel jetzt im Herbst, der sieht zwar manchmal unheimlich aus, aber ich finde, der hat auch so ein bisschen etwas Einhüllendes. Da legt sich so eine erfrischende Feuchtigkeitsschicht fast unmerklich um einen herum. Ja, wie es den Täufling aus dem Sommer jetzt wohl geht heute. Wir kommen zum Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich habe übrigens schon, Herr Bischof, beide wichtigen Adventskalender fertig für meine Kinder. Nämlich hat mit Fotos zu tun. Bin ich sehr stolz drauf, habe ich letzten Sonntag Toll. Hinbekommen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie zumindest schon eine Idee im Kopf oder wird es doch der Klassiker mit Schokolade? Da freuen sich ja eh alle drüber.
Ja, und ich meine, es gibt inzwischen unfassbar, ich mag das Wort gar nicht so, aber an der Stelle stimmt es, glaube ich mal. Es gibt unfassbar viele Adventskalender. Ich liebe die seit meinen Kindertagen überhaupt. liebe ich eben Adventskalender, das gebe ich zu. Und je älter ich werde, ja, kommt mir der aus den Kindertagen wieder in den Sinn. Ich weiß noch, der hing über dem Bett bei mir. Also das war so eine Art Wandbehang und an dem waren Ringe.
Ja.
Und da waren immer kleine Geschenke dran gebunden. Also richtig.
Waren die in Servietten eingepackt?
Nee, die waren richtig wie so kleine Geschenke in Geschenkpapier und die hingen an den Ringen und das waren dann die Zahlen und mein Wandbehang. Das war so ein blauer. Ich habe ja zwei Brüder. Es gab sozusagen drei verschiedene Farben, was diese Wandbehänge angeht. Und ich habe oft ganz lange, wenn ich so da gelegen habe im Bett, da drauf geguckt und mir das angeguckt und gedacht, was ist wohl morgen drin? Und man durfte jeden Tag sozusagen ein kleines Geschenk aufmachen. Und das war manchmal fast schöner als Weihnachten selber. Das kann der Volksmund wieder sagen. Vorfreude ist eben die schönste Freude. Aber ich denke manchmal, da muss man den Eltern, in diesem Fall, glaube ich, hat das immer meine Mutter gemacht, da nochmal Danke sagen auch. Viel später. Sorry, ist jetzt ein bisschen sentimental, aber Adventskalender sind doch so etwas, was uns schon so zurückführt.
Sehr schön. Nein, schöne Sentimentalität. Kommen Sie gut durch den Sonntag, kommen Sie gut durch die nächste Woche.
Eine gute, eine gesegnete Woche mit viel Segen wünsche ich Ihnen.